Er guckte mich so auffordernd an. Ich glaube, jetzt bin ich dran. Ich freue mich, heute Abend wieder mit euch gemeinsam zu entdecken, zu dürfen, was es da so an Früchte des Geistes gibt. Und wir waren ja schon echt fleißig in den letzten Tagen. Und es freut mich immer, dass Leute zurückkommen, dass Leute wiederkommen. Und dass ihr offene Herzen habt. Und heute geht es um Treue. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Treue hört. Ich denke da immer sofort an Hochzeiten. Ne? So Trauversprechen, sich gegenseitig die Treue schwören. Und so eine Hochzeit, das ist so was richtig Schönes, wenn man dabei sein darf, wenn man das miterleben darf, wie sich zwei Menschen versprechen, wir wollen durch dick und dünn gemeinsam gehen. Ich als Pastor freue mich immer darüber und versuche die auch gut darauf vorzubereiten. Aber das ist immer so ein Hinterkopf, so, ob das gut geht. Man muss sich ja überlegen, wenn man da in die Statistiken reinguckt, da steht 2020, 38% aller Ehen werden geschieden. Jetzt würde ich ja sagen, wow, bei uns Christen kommt das ja nicht vor, ne? Aber auch, wir machen da überhaupt keinen Unterschied. Genau die gleichen Prozentzahlen. Und das ist dann schon, ja, man verspricht sich die Treue und im Moment, wenn die sich das so versprechen, ich glaube auch, dass die das hundertprozentig so meinen. Ich glaube nicht, dass da einer steht und, ja, es gibt ja wohl angeblich auch diese Formel, solange es gut geht, ne? Aber ich glaube, in dem Moment, wenn sich zwei Menschen lieben, da vorne stehen und sich in die Augen gucken, dann ist das wirklich ernst gemeint, sich treu zu bleiben. Ne? Und heute geht es um Treue, aber nicht um diese Treue. Denn das ist auch wieder diese menschliche Treue. Ne? Und wir merken ja gerade, fast 40% Ehe geschieden, da bleibt manchmal die menschliche Treue auf der Strecke. Und heute geht es um Treue. Und wir waren ja schon so ganz mega fleißig, was hier unsere Früchte des Geistes angeht. Wir haben da schon einiges gesehen und das erste war Liebe, dann haben wir die Freude übersprungen, den Frieden haben wir auch mal links liegen gelassen, die Geduld, aber dann kam die Freundlichkeit gestern Abend und die Güte. Und ich freue mich, dass ich heute in so freundliche Gesichter zu dieser späten Stunde noch gucke. Ich weiß nicht, wie das bei euch auch so ist. Ihr hattet ja eine Hausaufgabe, erinnert ihr euch? Dem anderen zu fragen, was kann ich dir Gutes tun? Ich frage jetzt nicht ab, wer das gemacht hat, ne? Sonst gibt es nämlich einen Eintrag ins Klassenbuch. Aber das dürft ihr sonst gern nochmal nachholen, wenn ihr das vergessen habt. Auch so, die Jugendlichen können das mal ihre Eltern fragen, die Eltern, ihre Kinder, die Ehepartner oder was kann ich dir Gutes tun? Das war die Hausaufgabe gestern. Und es gibt ja jetzt, dann machen wir weiter und hier steht Glaube. In den meisten Bibelübersetzungen steht Treue. Wir kommen da gleich drauf, warum hier auch nochmal Glaube steht. Das habe ich nämlich irgendwo, ich will nicht sagen geklaut, aber kopiert. Und da steht Glaube, aber eigentlich müsste da Treue stehen. Und dann kommt noch die Sanftmut, dann kommt die Selbstbeherrschung. Und das ist alles da in unserem Bibeltext. Und den wollen wir uns nochmal gemeinsam angucken in Galater 5. Wir lesen den jetzt immer wieder, so dass der so uns richtig tief in uns reinsinkt und wir den schon fast auswendig können. Wer eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, aufzuschlagen, Galater 5 ab Vers 16. Und da heißt es, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündige Natur euch drängt. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandeln und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes ererben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Ich bete. Wir danken dir, Herr, dass wir in aller Freiheit uns heute hier treffen dürfen, um von deinem Wort zu hören. Und wir danken dir, dass du heute sprechen willst. Und wir wollen unser Herzen ganz weit auftun. Wir wollen dir erlauben, dass du uns berührst durch dein Wort. Und Herr, danke, dass du so freundlich und gütig zu uns bist, dass wir das gestern so gehört haben. Und wir möchten deine Freundlichkeit und deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Gnade heute hier erwarten. Herr, wir möchten so anders weggehen, als wir gekommen sind. Wir sind vielleicht gekommen, weil wir gestresst, wir sind gestresst, wir sind vielleicht entmutigt, wir sind genervt, wir sind müde. Und Herr, wir möchten dir begegnen, wir möchten inspiriert werden, wir möchten Kraft bekommen, wir möchten dich mehr kennenlernen, Herr. Danke, dass du uns deinen Geist dafür geben willst. Amen. Wenn ich persönlich an Treue denke, dann denke ich an die hier. Das ist meine Lilly, treue Begleiterin durch mein Leben. Und allein wenn die weiß schon, wie sie ihr Herrchen um den Finger wickelt, ne? Wenn die mich so mit ihren treuen Augen anguckt, ja, kriegst noch ein Leckerli, komm her, kriegst noch ein. Die wissen schon ganz genau, die sind so treu. Und wenn dann viele Menschen da sind und sie freut sich, sie ist ein Labrador, sie freut sich über Menschen, genauso wie ihr Herrchen, aber die läuft von einem zum anderen und ganz zum Schluss dann kommt sie zu mir zurück und legt sich bei mir dann hin. Und da geht mein Herz aus, so treu. Und das gibt ja im Leben der Leute, da gibt es ja so zwei Kategorien. Entweder bist du ein Hundemensch oder du bist ein Katzenmensch. Ich frage das jetzt auch nicht, wer ist, ne? Aber so Hunde, wenn die ihr Herrchen angucken, dann sagen sie, oh, das ist mein Mensch. Er füttert mich, er krault mich, er kümmert sich um mich. Er muss ein Gott sein. Kommen Sie dann zu dieser Vorstellung, ja? Er kümmert sich so um mich, er versorgt mich, er muss ein Gott sein. Und die Katzen dagegen, ne, die sagen, mein Mensch, er füttert mich, er krault mich, er kümmert sich um mich, ich glaube, ich bin ein Gott. Das ist so der Unterschied zwischen Katzen und Hunden. Und ja, die Katzen sind wohl auch treu irgendwo, aber Hunde sind halt treuer, ne? Das fällt mir halt mehr auf. Und Treue, du hast ergeben gesagt, ja. Was ist Treue überhaupt? Und ich dachte, wir fangen heute mal an mit einer Definition, was Treue ist. Treue oder auch fest sein in etwas. Sich sicher sein. Vertrauen. Hoffen. Glauben. Wagen. Das sind so alles Dinge der Treue. Und auch im Griechischen, Glauben und Vertrauen und Treue, das ist so auf einer Ebene. Und die Treue, die drückt die Verlässlichkeit einer Person aus. Wenn jemand treu ist, wenn jemand sagt, diese Person ist treu, dann wissen wir alle sofort, ja, auf die kannst du dich verlassen, ne? Die ist nicht so wetterwendisch, sondern die ist, auf die kann sich verlassen. Und sie ist, diese Person ist verlässlich gegenüber einem anderen oder einer Gruppe oder einer Sache. Das sind so die drei Möglichkeiten, wo man treu sein kann. Einer Person gegenüber, einer Gruppe gegenüber und einer Sache gegenüber. Und wenn ich an Treue denke, dann denke ich an einen ganz bestimmten Menschen. Wenn es um die Treue einer Person gegenüber geht, nämlich Gott gegenüber geht. Und da denke ich an den Daniel, das Buch Daniel, 6. Kapitel zum Beispiel. Und das ist ja interessant, das Buch Daniel, das müsste uns im Moment unter den Fingernägel brennen, wenn wir jetzt so sehen, was in dieser Welt los ist, ne? Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn wir jetzt von den Kriegen hören, von den Seuchen hören und so. Und dann sagen die Leute, oh, die Endzeit kommt, ich habe so Angst, die Endzeit kommt. Und dann denke ich immer, warum hast du Angst und warum überrascht dich das? Steht doch schon alles hier drin. Und das darf uns als Christen doch gar nicht durcheinander bringen, weil wir kennen doch den Sieger, der uns dahin durchbringen wird. Ja, es würden Zeiten kommen, die nicht einfach sind. Frag mal unsere Geschwister in der Ukraine. Das sind Zeiten, die sind nicht einfach. Aber Jesus verschwindet in diesen Zeiten nicht. Der bleibt da, der bleibt bei den Leuten, auch wenn es schwierig wird. Und gerade das Buch Daniel nachher, ab Kapitel 7, da geht es ja ganz kräftig auch um die Endzeit, um den Antichristus, um die Verfolgung der Christen. Und das darf uns nicht verwundern. Das soll uns eigentlich nicht erschrecken. Gott gibt uns das, dass es uns nicht erschreckt. Natürlich ist man geschockt im ersten Augenblick. Aber es soll uns nicht schrecken, weil es zeigt, Jesus ist und bleibt der Sieger. Und wenn wir jetzt in Kapitel 6 gucken, und da ist der Daniel ganz weit weg von Israel in der Gefangenschaft in Babylon. Und dann kommt eine neue Macht kommt da in das Land reinmarschiert in Babylon. Das sind die Meder und das ist der König Darius. Die marschieren einfach ein. Kommt euch das bekannt vor? Die marschieren einfach ein in das Land, übernehmen alles. Und der Daniel wird da auch Statthalter in einer hohen Position. Und da sehen wir schon mal Daniels Einstellung. Daniel in seiner Position, bei seinem Job, in einem weltlichen Dienst, der ist so treu dabei, der macht seinen Job so gut, dass die anderen Statthalter, die Babylonier, die werden neidisch, als sie sehen, wie Daniel seinen Job macht, weil er ihn so gut macht. Und die sagen, den müssen wir hier irgendwie entfernen, diesen Typen. Und sie gehen dann zum König und sagen, hey König, diesen Israeliten da, der muss da irgendwie weg. Aber der König sagt, nein, das ist der Beste. Nee, den will ich, der muss hier bleiben. Und so kommen sie auf eine perfide, auf eine wahnwitzige Idee und sie spielen einen Komplott und sagen, mach doch mal so ein Gesetz. Wer irgendjemand anders um irgendwas bittet, der muss zu den Löwen in die Löwengrube geschmissen werden. Und der König, dem schmieren sie so richtig Honig ums Maul und er sagt, okay, jawohl, genau, so machen wir es. Dieses Gesetz wird in Stein gemeißelt. Das heißt dann hier das Gesetz der Meder und Perser. Das ist unwiderruflich, dieses Gesetz. Man darf nur den König um etwas bitten. Und dann kommt das, dass Daniel aber bleibt treu an seinem Glauben. Auch wenn es verboten wird, dass er sozusagen an diesen Gott der Israeliten glaubt. Er bleibt treu dran. Und ihr kennt die Geschichte alle, ne? Dreimal am Tag bei offenem Fenster betet er zu Gott. Und er wird dabei erwischt. Und er wird vor den König gezerrt, ne? Und Daniel, der fängt ja vom König nicht an, sich rauszureden oder sowas. Der steht dazu, dass er das gemacht hat. Und der König, der mag den Daniel so und er versucht, ihn irgendwie rauszukriegen. Aber dieses Gesetz, das er erlassen hat, das war das Gesetz der Meder und Perser und das konnte nicht geändert werden. Und dann muss der König konsequent sein und sagen, Daniel, du musst in die Löwengrube, du musst in die Löwengrube. Und da heißt es dann in Daniel 6, Vers 17, dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten. Möge dich retten. Und auch da denke ich so, Daniel weiß, ich muss jetzt zu den Löwen rein. Er könnte ja sagen, ich schwöre dem alle ab. Ich will das alles nicht. Ich will nicht zu den Löwen. Ich will nicht aufgefressen werden. Und er bleibt treu an Gott. Und er wird in die Grube geworfen. Ein großer Stein wird davor getan und er wird versiegelt vom König. Und dann ist Daniel bei den Löwen. Und er muss die Konsequenzen von seinem Glauben tragen. Das, was wir hier heutzutage ja fast gar nicht mehr müssen im Westen. Musst du irgendwelche Konsequenzen tragen, dass du Christ bist? Vielleicht, ich wurde in der Klasse ausgelacht. Ich bin mit 16 zum Glauben gekommen. Und das hat mein Leben total verändert. Und ich habe dann große Sticker getragen. Jesus liebt dich. Und ich habe so ein T-Shirt getragen, da stand dann, da war so ein Gehirn drauf mit Sonnenbrille, da stand, dies ist dein Gehirn, und dann war da noch ein zweites Bild, ein Gehirn in der Bratpfanne, da stand dann drunter, das ist dein Gehirn in der Hölle. Das war das einzige T-Shirt, die einzige Sache, wo mich meine Klassenkameraden und Leute drauf angesprochen haben. Aber die sagten immer nur so, hey, das ist cool. Aber ich konnte mit denen dann darüber reden, aber die haben mich ausgelacht. Die kannten den Dirk vor seiner Bekehrung, die kannten den Dirk, plötzlich bin ich in die Gemeinde gegangen, plötzlich habe ich mit denen über Jesus geredet, plötzlich hatte ich so christliche Sticker dran und habe die in die Gemeinde eingeladen und so. Und dann haben sie immer gesagt, gehst du wieder beten oder was? Das war die einzigen großen Konsequenzen, die ich tragen musste. Aber hier bei uns, wir müssen doch keine Löwengrube erwarten, oder? Die meisten von uns jedenfalls. Und Daniel hatte auch diese Konsequenzen vor Augen und er blieb treu an seinem Gott. Und ich denke, wir müssen wieder entdecken, was diese Treue für uns bedeutet, wenn dann wirklich das so kommt, wie die Offenbarung, wie Daniel, wie diese ganzen Endzeitthemen sind, dann ist unsere Treue gefragt. In Matthäus 24, da spricht Jesus von der Endzeit und er sagt, selig sind die, die treu bleiben. Und die Treue wird von uns gefordert. Und die Frage ist, wie können wir wie Daniel treu werden? Und Daniel wird den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und wisst ihr, was passiert? Gott stellt sich zu Daniels Treue. Der König, das finde ich interessant, der fastet die ganze Nacht, der isst nichts. Wahrscheinlich war abends sonst immer so hier Großorgie und Ausschweifung und Party angesagt. Und dann heißt es da auch noch, die ganze Nacht hat er keine Frau zu sich gelassen. Das ist doch ein Opfer, oder? Und er hatte solche Angst. Ängstlich lief er den nächsten Tag. Der König lief, was ein König normalerweise nicht macht. Ein König lief dann zu dieser Löwengrube und rief schon von Weitem, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst, vor den Löwen gerettet? Daniel? Daniel? Und Daniel antwortete, lang lebe der König. Mein Gott sandte einen Engel, der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass er mir nichts antun könnte. Daniel erlebt die Größe Gottes, aber erst als es ums Eingemachte ging. Und das ist so ganz häufig. Manchmal bringt dich Gott in Situationen, wo dein Glauben wirklich mega herausgefordert wird. Und wir fangen dann meist im Westen an zu jammern. Wie kann Gott das nur zulassen? Warum passiert mir das jetzt? Habe ich gesündigt? Ist irgendwas falsch in meinem Leben? Und allen anderen geht es so gut, nur mir geht es so schlecht, nur ich muss das ertragen. Dabei hat Gott vielleicht gerade was vor, in meinem Leben zu tun, Wunder zu tun. Gott hat Daniel bewahrt vor den Löwen durch einen Engel, der ihm das Maul zugehalten hat, den Löwen. Und die Löwen konnten Daniel nichts antun und er kam unbeschadet dahin durch. Da sehen wir ihn, in der Löwengrube. Gott stellt sich zur Treue vom Daniel. Und Daniel erlebt die Größe Gottes. Da sehen wir ihn nochmal mit den Löwen. treu unserem Gott gegenüber sein. Ein Beispiel, das uns Daniel vor Augen malt. Aber Treue, haben wir ja schon gehört, das ist nicht nur die Treue gegenüber einer Person, nicht die Treue nur gegen Gott, es ist auch die Treue, die Verlässlichkeit gegenüber einer Gruppe. Und in Hebräer 10, Vers 25, da heißt es dann: Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Die Gemeinschaft hier ist so wichtig. Gemeinde ist so wichtig. Vielleicht haben wir das ein bisschen gespürt in der Corona-Zeit, als wir es nicht hatten. Ich hoffe, ihr habt Gemeinde vermisst. Ich hoffe, ihr habt wieder Lust auf Gemeinde. Es war ja mal ganz gut, vielleicht auch für einige mal ein bisschen durchzuschnaufen, aber ich hoffe, ihr seid jetzt richtig wieder so, ja, Gemeinde, ich darf in die Gemeinde gehen. Ich darf Geschwister treffen, ich darf zusammen beten, wir können wieder zusammen singen. Gemeinde, jo. Es gibt ja so viele Gründe, warum man nicht in die Gemeinde gehen kann, ne? Das Sofa ist so gemütlich. Und ich hatte letztes Jahr einen Bandscheibenvorfall, OP und so, und konnte auch nicht in die Gemeinde gehen. Als Pastor ist das dann sehr komisch. Ich saß auf meinem Sofa in meinem Schlafanzug mit einer Tasse Kaffee und habe auf meinem Fernsehen den Gottesdienst verfolgt. Das kann mal so ganz nett sein, aber es kann dir nie das geben, was Gemeinde hier vor Ort gibt. Und es gibt ja auch noch andere Gründe, warum man nicht in die Gemeinde geht, weil man so denkt, oh, die gucken mich so komisch an in letzter Zeit. Habe ich irgendwas gemacht? Oder vielleicht hast du was gemacht, was die anderen vielleicht wissen und du denkst, oh nee, die haben jetzt bestimmt voll die Vorurteile gegen mich und deswegen komme ich lieber nicht. Oder man sagt, naja, meine Bibel kann ich auch zu Hause lesen. Dann sehe ich einfach die Gesichter, sehe ich alle nicht. Das mache ich lieber zu Hause alleine. Aber die Bibel spricht davon, dass Gemeinde die Braut Christi ist. Die Braut Christi. Das ist die Gemeinde. Das bist nicht du alleine. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Und der Paulus im Epheserbrief vergleicht die Ehe mit Jesus und der Gemeinde. Das finde ich ein starkes Bild. Und er sagt, Jesus tut alles, dass die Gemeinde ohne Falten und ohne irgendwelche Dinge dasteht. Und ja, wir können uns das manchmal nicht so vorstellen, dass das hier die Braut Christi ist oder dass meine Gemeinde die Braut Christi ist, aber es ist die Braut Christi. Und wenn ich sage, ja, da gibt es aber so viele Dinge, die der Braut Christi nicht entsprechen und ich stelle mir das aber anders vor und es gibt so viele Probleme und da müssen wir uns ja bewusst machen, sobald ich, Dirk Düring, den Fuß in eine Gemeinde setze, fangen die Probleme an, weil ich komme. Ich bin Mitteil der Probleme und deswegen braucht es mich auch, die Probleme zu lösen. Und wir brauchen einander und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir, wenn wir in den Himmel mal auffahren, entweder durch Entrückung oder wir sind gestorben und werden auferweckt und wir kommen zu Jesus, dann wird da eine Mega-Party sein. Und was wird diese Party sein? Es wird nicht sein, endlich ist Dirk Düring im Himmel. Das wird auch, Jesus wird sich auch über mich freuen im Himmel, natürlich. Aber was wird dieses Fest sein? Was sagt uns die Offenbarung? 19. Es wird ein Hochzeitsfest sein. Es wird eine Hochzeit sein, wo die Braut, die Gemeinde, hier im Gemeinde im Sohnwald, Stadtmission Gemeinde, die Gemeinde als solches, dem Bräutigam zugeführt wird, nämlich Jesus. Eine Riesenfeier, eine Riesenhochzeitsfeier im Himmel, wenn wir da hinkommen. Das ist auch so ein bisschen Trost für die Leute, die nie geheiratet haben. Die werden heiraten. Am Ende der Zeit gibt es die Hochzeitsfeier für uns alle. Wir sind Teil der Braut. Das ist jetzt keine feministische Theologie. Ne? Da sind auch wir Männer mit gemeint, mit Braut. Ja? Wir sind Teil der Braut. Und deswegen braucht es da Treue zur Gemeinde. Treue zur Gemeinde. Und das, was ihr hier habt, liebe Geschwister, ich bin ja nun mal von außen, ich bin ein Gast, ich gucke euch so ein bisschen von außen an. Das ist so kostbar und wertvoll, was ihr hier habt. Ist euch das bewusst? In Solingen hat letztes Jahr die FEG Mitte zugemacht, weil sie keine Leute mehr hat. Vor 7 Jahren hat die Baptistengemeinde in Solingen zugemacht, weil sie keine Leute mehr hat. Vor etlichen Jahren, 10 Jahren oder so, haben die Methodisten in Solingen zugemacht, weil sie keine Leute hat. Die Brüdergemeinde in Solingen hat noch 30 alte Menschen, die da hinkommen. Auch abzusehen, das ist aktive Sterbehilfe, was da noch läuft. Und ich gucke hier, da gibt es Jugendliche, da gibt es Kinder, da gibt es Familien, da gibt es Alte, da gibt es Best-Ager, so wie ich bin. Unheimlich wertvoll, was ihr habt. Nehmt es wahr, genießt es, unterhaltet es, lebt es. Zeigt eure Treue dieser Gemeinde. Zeigt die Treue eurer Gemeindeleitung. Das gibt immer so vieles, was man kritisieren kann. Die Lieder sind nicht richtig, die Musik ist zu laut, zu leise, das Licht ist nicht gut, der Projektor nicht richtig, es war zu warm, es war zu kalt, es roch nach Gülle, es war... es gibt immer was zu meckern, es gibt immer was zu meckern. Aber wenn wir die Braut schätzen lernen, wenn ihr schätzen lernt, was Gott euch schenkt, wie freundlich und gütig euch Gott hier ist in Winterbach, schätzt es, preist den Herrn dafür und lasst es nicht zu, dass ihr die Zusammenkünfte versäumt. Das war ja schon im Hebräerbrief ein Problem, dass Leute nicht mehr in die Gemeinde gekommen sind. Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen, wenn wir uns das Streiten anfangen. Bei uns in Solingen, das ist bei euch natürlich nicht so, aber wir haben uns die Köpfe eingeschlagen, impfen oder nicht impfen, testen oder nicht testen, Maske oder nicht Maske. Wir haben uns die Köpfe eingeschlagen. Und der Teufel lacht sich ins Fäustchen, dass wir uns dann drüber streiten. Und solange ich Christen kenne, wir finden immer was zum Streiten. Ob es der Heilige Geist ist, ob man da jetzt Hände heben soll oder nicht, ob man alte, neue Lieder singen soll. Es gibt immer etwas, wo wir Christen uns streiten können. Und der Teufel dividiert uns auseinander und macht Arbeit kaputt. Die Stadtmission Solingen hat vor gut 7, 8 Jahren eine Spaltung erlebt und viele gute Mitarbeiter sind gegangen und die Gemeinde ging in ein tiefes Tal. Und da gab es so 30 Leute, die der Stadtmission treu geblieben sind. Eine harte Zeit, die hatten keine Musiker mehr. Die mussten sonntags von YouTube Musik einspielen, wenn sie singen wollten. Die hatten keine Leute mehr, die Moderation machen wollte. Da musste plötzlich irgendjemand, der sagt auch, ich habe die Gabe nicht, aber weil es keinen gibt, mache ich das. Und ehrlich gesagt, als ich kam, nee, die hatte wirklich nicht die Gabe, das zu machen. Hat sie dann auch eingesehen, von sich selber, also von sich aus. Aber diese 30 Leute, es waren so treu, dass sie durchgegangen sind. Und als ich kam, waren 30 Leute da. Und Gott hat diese Treue belohnt. 1,5 Jahre später, vor Corona, waren wir jeden Sonntag zwischen 70 und 100 Leute. Und wir konnten in diesen 1,5 Jahren 1/3 neue Mitglieder aufnehmen. Wir konnten, ich habe in der Zeit damals schon 7 Leute getauft. Wir haben Alpha-Kurs gemacht, wir sind rausgegangen, wir haben in der Stadt in Solingen Flyer verteilt. Das, was man heute gar nicht mehr macht, man sagt, das muss immer über persönliche Schiene laufen. Wir sind einfach in die Stadt gegangen, haben Flyer verteilt, es sind Leute in die Gemeinde gekommen. Und einer, der hat es gehört, der hat sich bekehrt, der hat sich taufen lassen, der ist jetzt ganz treues Mitglied, der kommt jeden Sonntag. Gott belohnt Treue. Gott hat die Treue der 30 Leute, die gesagt haben, wir geben nicht auf. Wir beten. Wir vertrauen darauf, dass Gott mit der Stadtmission etwas vorhat. Und Gott hat was mit der Stadtmission in Solingen vor. Und wir werden wieder unserem Auftrag gerecht werden. Wir sind Stadtmission, Stadt mit DT und nicht Stadt mit Doppel-T anstelle von Mission. Sondern wir wollen wieder rausgehen Wir wollen wieder Menschen von Jesus erzählen. Wir wollen sie in unsere Gemeinde einladen. Wir wollen Neubekehrungen sehen. Diese ein Drittel neuen Mitglieder, das ist alles nur durch Gemeindetransfer passiert. Ne? Schön, freut uns. Aber wir wollen Neubekehrungen sehen. Wir wollen Menschen, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen zur Braut dazukommen. Wir wollen noch so viele Solinger mit in den Himmel nehmen wie möglich. Und das ist unser Auftrag, den wir haben. Und deswegen ist es wichtig, gerade jetzt nach Corona, und ich hoffe, dass auch die Leute, die das vielleicht über das Internet aus eurer Gemeinde hören und die mit Corona vielleicht gerade krank zu Hause sind und nicht kommen können, oder dass die Leute, die sagen, ja, ich war jetzt so lange nicht weg, weiß gar nicht, ob ich wiederkommen will, wenn ihr das hört, kommt zurück. Kommt zurück. Es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und die Treue und Verlässlichkeit in der Gemeinde. Die Treue und Verlässlichkeit gegenüber der Sache von Jesus ist gefragt. Wenn du an Treue denkst, dann denkst du vielleicht auch an Geld, weil da gibt es sogar den Begriff Veruntreuung. Ne? Wenn wir Veruntreuung hören, dann wissen wir sofort, da hat jemand irgendwie Geld so in seine eigene Tasche gesteckt. Veruntreuung. Es geht immer, Treue und Geld hat was miteinander zusammen. Da gab es einmal, so sagt man, in Amerika einen Vater, der hatte 3 Söhne. Und der hatte einen letzten sehr merkwürdigen Willen. Warum auch immer, sagt er, ich möchte gern $10.000 in meinem Sarg haben. $10.000 sollen mit mir beerdigt werden. Und das waren sehr gute Söhne. Die wollten den Willen, den letzten Willen ihres Vaters, wollten sie einhalten. Und der erste Sohn, der hatte Medizin studiert und war Arzt, sehr reich. Und bei der Beerdigung geht er nach vorne, legt die $10.000 in den Sarg, verabschiedet sich von seinem Vater. Dann kommt der zweite Sohn, der hatte Jura studiert, war Anwalt, kommt nach vorne, legt $10.000 in den Sarg, verabschiedet sich vom Vater. Und dann kam der jüngste Sohn, der war Kaufmann. Der ging nach vorne, schrieb einen Scheck über $30.000 aus, legte den in den Sarg und nahm sich das Wechselgeld, die $20.000 raus und ging damit fort. Er hat den Willen seines Vaters sogar übertroffen. Er hat $30.000, also das war ja, ne? Geld, Reichtum. Und interessanterweise, Jesus hatte nichts mit Geld zu tun. Den hat Reichtum und Besitz null interessiert. Der hatte kein Eigenheim, der hatte kein Pool, der hatte kein Swimmingpool, der hatte kein Auto, er hatte nichts. Der Sohn Gottes. Wenn ich Sohn Gottes wäre, ich hätte mir erstmal eine schöne Villa hingebaut, was mein Herr zeigen kann. Ich wäre jeden Tag auf dem Esel durchs Dorf geritten. Das war ja sozusagen der Porsche damals, der Esel. Ne? Also ich hätte einen auf dicke Hose gemacht als Sohn Gottes. Ne? Schließlich ist er Sohn Gottes. Aber nein, er war so ganz war ganz anders. Das hat ihn null interessiert. Null interessiert. Der Sohn des Menschen, wie er sich immer genannt hat, hat noch nicht mal einen Ort, wo er sein Haupt niederlegen kann, sagt er einmal zu den Jüngern. Ne? Aber er wusste, dass das Geld uns Menschen mega wichtig ist. Mega wichtig ist. Ich meine, Winfried und Claudia, wir haben ja 20 Jahre im Schwabenland gelebt. Ne? Da ist Geld auch sehr wichtig. Ne? Da sagt man immer, Geld hat man, darüber spricht man nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. In Solingen, wir haben kein Geld. Auch in der Gemeinde haben wir kein Geld. Und wir sind super glücklich, dass wir jetzt 4 Monate in der Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt haben. Halleluja! Das ist das erste Mal seit Jahren, dass wir 4 Monate hintereinander einen ausgeglichenen Haushalt haben. Wunder Gottes. Und wisst ihr, wir sehen das so ein bisschen darin, wir haben eine Entscheidung getroffen. Als Gemeinde wollen wir unseren Zehnten zahlen. Und wir haben einen großen Batzen Geld in die Ukraine geschickt für unsere Verhältnisse, einen großen Batzen Geld nach Afghanistan geschickt. Und Gott ist treu und hat gesagt, okay, wenn ihr das so treu macht, dann zeige ich mal meine Treue. Und bin gespannt, wie es im Jahr weitergeht. Aber Jesus sagt in Matthäus 25, erzählte eine Geschichte. Matthäus 25, ab Vers 14, da spricht er auch von Treue. Da erzählt er eine Geschichte, da gab es einen reichen Mann, der ging ins Ausland und da waren drei Leute und er gab ihnen Geld, Talente. Dem ersten gab er 5 Beutel Gold, dem zweiten gab er 2 Beutel Gold und dem dritten gab er 1 Beutel Gold. Und der erste Diener, der 5 erhalten hatte, der ging weg und handelte damit und hat nochmal 5 dazugekriegt, verdoppelt. 10 hatte er jetzt. Der zweite, der 2 gekriegt hat, hat genau das gleiche gemacht und der hat 4 gekriegt. Und dann der eine, der hatte Schiss vor seinem Herrn, der hatte Angst und der hat diesen Beutel vergraben. Und dann kam der Herr zurück nach langer Zeit. Und der 5 hatte, ging zu dem Herrn und sagte, hier, ich hatte 5, ja, hast du nochmal 5, sind 10. Und dann sagt doch der Herr freute sich sehr, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Und dann kam der zweite, der 2 gekriegt hat und haut nochmal 2 drauf und er sagt auch wieder, ah, was bist du für ein guter und treuer Diener, gut gemacht, er lobt sie. Und dann kommt der eine, der mit so einem dreckigen Beutel und legt sie den vom Diener hin und vom Herrn hin und sagt, ich weiß, dass du ein strenger Herr bist. Ich hatte so Angst vor dir, ich habe das vergraben. Und er kriegt richtig Ärger. Der kriegt richtig Ärger, weil er damit nichts angefangen hat, weil er nicht treu war über dem, was ihm anvertraut wurde. Und er sah, da heißt es sogar, du böser und du fauler Diener. Und das ist natürlich ein Gleichnis. Und dieser Beutel, in einigen Übersetzungen heißt es Pfund, in griechischen heißt es Talente. Und dieses Talent, das war die größte Geldeinheit damals, vergleichbar mit unserem 500-Euro-Schein. Ne? Diese Talente. Und den 500-Euro-Schein, den gibt es übrigens nicht mehr, wusstet ihr das? Wird nicht mehr rausgegeben von der Bank seit 2019. Und das ist ja auch ganz gut so, weil wenn du einen ganzen Stapel davon so im Portemonnaie hast, das ist immer wahnsinnig dick in der Hose hier hinten. Ne? Und Jesus gibt ja hier gibt er ja keine Tipps für Geldanlage, sondern worum geht es hier eigentlich? Es geht um unsere Treue. Gott gibt jedem und jeder von uns Gaben und Fähigkeiten. Talente gibt er in uns hinein. Gott vertraut dir etwas an. Und das Irre ist, wir dürfen diese Talente, die dürfen wir benutzen. Die sind nicht dazu da, um sie zu vergraben. Gott hat dich ja in einer ganz bestimmten Art und Weise gemacht. Der hat dir Talente und Fähigkeiten gegeben. Zum Beispiel, das wird euch vielleicht nicht wahnsinnig überraschen, in meiner Familie konnten schon immer alle gut reden. Wir waren immer so, im Schwabenland würde man Schwätzer sagen. Als ich das erste Mal in Korntal im Schwabenland gepredigt hatte, hat der Gemeindeleiter mich vorgestellt, jetzt hören wir einen Schnellschwätzer. Und er hat gesagt, ich hoffe, ihr kommt alle hinterher bei dem, so schnell wie er spricht. Aber das hat Gott in unsere Familie hineingelegt. Andere Familien, die sind total musikalisch. Klavier, Gitarre, Singen, super. Andere Familien künstlerisch begabt. Andere Familien handwerklich begabt. So Gott begabt also auch so Familien, ne? Und dann kriegen wir noch geistliche Gaben. Das ist ein ganz anderes Thema. Kannst du mal als Predigtreihe aufnehmen, die Geistesgaben im Neuen Testament. Und da gibt es ganz viele Geistesgaben der Lehre, der Seelsorge, der Evangelisation, des Gebetes, der Ehelosigkeit. Erinnere ich mich auch, habe ich drüber gepredigt in der Gemeinde in Korntal über Geistesgaben und Ehelosigkeit. Da kommt eine 80-jährige Frau auf mich zu, freudestrahlend, ein paar Tage später und sagt, danke, dass du das gesagt hast. Jetzt begreife ich endlich. Ich habe immer gedacht, warum ich nie verheiratet war. Und alle anderen haben immer gesagt, ich muss heiraten. Aber ich war so glücklich, dass ich war glücklich mit mir selber. Und jetzt weiß ich, Gott hat mir die Gabe der Ehelosigkeit geschenkt. Mit 80 hat sie das begriffen. Das ist cool, ne? Und Gott gibt uns diese Geistesgaben, die jeder bekommt, der an Jesus glaubt, durch den Heiligen Geist. Und wir haben diese Gaben. Du hast eine Gabe. Gastfreundschaft ist eine Gabe. Die durfte ich hier schon so ein bisschen erleben bei euch. Und jeder hat eine Gabe. Und wenn du gerade nicht weißt, welche Gabe du hast, fang an zu beten. Gott wird dir zeigen, was du für eine Gabe hast. Aber es ist gefährlich, ich warne dich. Wir haben die Geschichte gerade gehört. Wenn du deine Gabe vergräbst, wenn du die Gabe nicht in der Gemeinde und in dieser Welt einsetzt, wird es zum Schluss Probleme geben. Natürlich sind wir errettet. Natürlich brauchen wir keine Angst haben. Aber guckt euch mal an, diese Stelle in Matthäus 25. Mein größter Wunsch ist, ich komme in den Himmel, mein Herr sieht mich und sagt zu mir, du guter und treuer Diener. Das würde mir so runtergehen wie Honig. Ne? Da wäre ich so glücklich, dass er nicht sagt, du fauler und böser Knecht, sondern du guter und treuer Diener. Wir dürfen unsere Talente benutzen und kennt ihr das, eine Treuekarte? Habt ihr das hier auch, dass sie an der Kasse immer gefragt werden, haben Sie eine Treuekarte? Sammeln Sie Punkte? Das gibt es auch hier bei euch, okay. Gott nimmt unsere Treue wahr. Das ist nicht so wie so eine Karte, wo drauf gestempelt wird. Es geht um diese Einstellung. Und Gott nimmt es wahr und wir müssen uns bewusst machen, all da, wo wir treu bleiben, das nimmt er wahr und das wird er belohnen. Und ich weiß, dass das für uns evangelische, evangelikale, rechtgläubige, bibeltreue, wiedergeborene Christen schwierig ist mit der Belohnung, weil das ist doch so katholisch. Nein, das ist biblisch. Alles das, was du aufgibst, alles da, wo du treu bleibst, alles das, was du für den Herrn tut, das wird er dir mehrfach, hundertfach, tausendfach zurückgeben. Das verspricht er. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Welt, aber in der nächsten Welt. Ich weiß nicht, wie er das machen wird, ob wir da eine Treuekarte plötzlich haben und er die Treuepunkte zählt. Ich glaube es nicht, aber es geht um die innere Einstellung. So denke ich das. Und wie sieht diese Treue jetzt in unserem Leben aus? Wie sieht deine Treue aus? Du hast gehört, Treue gegenüber Gott wie Daniel, Treue gegenüber der Gemeinde, der Braut, Treue gegenüber der Sache von Jesus. Wie sieht deine Treue aus? Ich möchte dich heute Abend echt herausfordern und fragen, wo bist du da gerade? Kannst du sagen, jawohl, ich bin treu, ich halte fest, oder sagst du, uff, ich will ja treu sein. Ich will ja treu sein. Aber ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht hin. Und auch heute Abend soll es nicht darum gehen, dass ich jetzt sage, Leute, reißt euch zusammen und seid treu. Das ist hier überhaupt nicht mein Ansinn. Sondern, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allen Bösen reinigt. Wenn ich begreife, es ist nicht viel her mit meiner Treue, darf ich zu Gott kommen und er ist treu. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Und da haben wir es plötzlich wieder. Die Treue ist auch wieder eine Wesensart Gottes, genauso wie die Freundlichkeit, genauso wie die Güte, genauso wie die Liebe und all die anderen Früchte des Geistes. Und ich kann zu ihm zurückkommen. Er bleibt treu, auch wenn ich untreu bin. Und Galater 5, Vers 20, die Treue ist die Frucht, die in uns wächst. Und es kann in mir erwachsen, stärker werden, wenn ich mich an die Treue von Jesus anklammer, anhänge. Treue bedeutet Verlässlichkeit gegenüber Gott, gegenüber der Gemeinde und gegenüber der Sache Jesu. Und wir müssen in der Treue von Jesus bleiben, damit die Frucht der Treue in uns wachsen kann. Amen. Amen. Lasst uns zusammen beten. treuer Jesus. Wir danken dir, dass du so treu warst und den Weg der Erlösung ganz bis zum Schluss gegangen bist. Du hast nicht auf dem Weg dorthin gesagt, das ist mir zu schwer, ich gebe auf, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Sondern du bist, auch obwohl es so schwer für dich war, obwohl du Blut und Wasser geschwitzt hast, bist du diesen Weg ans Kreuz gegangen, damit wir zum himmlischen Vater zurückkommen. Und wenn wir an dein Kreuz schauen, dann sehen wir, dass du treu bist. Du bist der treue Gott und wir wollen darauf vertrauen, dass deine Treue bleibt bis zum Schluss, dass du uns aufnimmst in die Ewigkeit, Herr. Und wir wünschen uns von ganzem Herzen, ganz tief von unserer Seele, dass wir dir auch treu bleiben können. Aber du weißt, was für treulose Tomaten wir manchmal sind, wie wetterwendisch wir sind, wie lethargisch und faul wir sein können, wie meckerig und wie es uns manchmal geht, Herr. Und wir wollen das dir bekennen. Und wir wissen, dass es nicht gut ist. Und wir danken dir, dass du treu und gerecht bist, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Wir danken dafür, dass deine Treue nicht durch unsere Untreue aufgehoben werden kann. Und wir bitten dich, dass wir die Treue erleben und dass die Treue in uns wächst wie eine gute Pflanze, Herr. Danke dafür, dass du das tun kannst in unserem Leben. Amen.